Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es schon gespürt habt, ob es schon rübergekommen ist sozusagen, aber das Thema am vierten Advent lautet ja übrigens Freude. Keine Ahnung, ob das bei dir angekommen ist. Die vier Kerzen brennen auf jeden Fall, aber das ist zumindest mal das Motto am vierten Advent. Freuen Sie sich bitte jetzt. Es ist nicht immer so einfach, oder? Also morgens wacht man auf an so einem vierten Advent, zack, und Freude ist auf jeden Fall bis zum Anschlag da. Nein, wahrscheinlich nicht unbedingt. Und trotzdem ist es so. Der Wochenspruch, der lautet, freut euch, Aufforderung, Appell, freut euch in dem Herrn übrigens alle Wege. Nicht einfach so, sondern im Herrn, denn der Herr ist nahe. Er ist zeitlich vielleicht nicht nahe, aber er ist räumlich nahe, er ist da. Und die Sache mit der Freude, weil sie gerade eben nicht so auf Knopfdruck einfach immer so da ist, ja, deswegen muss man sie mal so ein bisschen drehen und wenden, von oben und unten anschauen, links und rechts. Vielleicht wieder auch neu auspacken, neu betrachten und hoffentlich auch gemeinsam wieder neu darüber staunen. Und deswegen ein Predigttext, der auch in diese Kategorie fällt, den ich einfach ausgewählt habe aus diesen vorgeschlagenen Predigttexten. Ein Text, erst einmal wenig, herzlich wenig mit Freude zu tun. Wir haben das Thema eingangs schon gehört, worum es geht. Es ist ein Text aus dem 2. Korintherbrief und trotzdem soll etwas von Freude aufleuchten. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich lese uns den Predigttext aus 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 18 bis 22 nach der Basisbibelübersetzung. Da schreibt der Apostel Paulus den Korinthern folgende Worte. Aber Gott ist mein Zeuge. Keines unserer Worte an euch bedeutet gleichzeitig Ja und Nein. Wir, das heißt ich, Silvanus und Timotheus, haben bei euch Gottes Sohn, Jesus Christus, verkündet. Und von dem gilt, er war nicht Ja und Nein zugleich, sondern er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Auf ihn berufen wir uns, wenn wir zu Gottes Ehre Amen sagen. Gott selbst ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt. Er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Dazu hat er uns den Heiligen Geist als Vorschuss auf das ewige Leben ins Herz gegeben. Ja, ihr Lieben, ich beginne heute mal mit einem sehr konkreten Tipp für den häuslichen Frieden in der Weihnachtszeit. Und es geht um Zwickmühlen in der Kommunikation. Erste Situation, stellt euch bitte vor, es war Bescherung. Und sie hat ihm total originell zwei Hemden geschenkt. Die gab es vielleicht nach dem Motto, nimm zwei, zahle eins. Und er, klar, zieht am nächsten Tag eines der beiden Hemden an. Er möchte ja zeigen, ich habe mich gefreut. Und damit kommt er ins Wohnzimmer und sie sagt, das andere gefällt dir wohl nicht. Wie soll er aus der Nummer bitte schön wieder rauskommen? Es gibt keine Antwort, die den Knoten löst. Zweite Situation. Es gibt Essen. Und er hat ein neues Rezept ausprobiert und fragt dann erwartungsvoll, schmeckt es dir? Jetzt hat sie natürlich, weil es eben nur mäßig schmeckt, viele Möglichkeiten zu antworten oder auch gar keine. Interessant wäre noch die diplomatische Antwort. Furchtbar kommt einfach nicht in Frage, denn sie will ihm nicht wehtun. Prima kommt auch nicht in Frage, es wäre einfach nicht wahr. Ganz gut, Schatz, aber das brauchst du nicht unbedingt nochmal kochen, führt auch nicht wirklich weiter. Letztes Beispiel. Er will ausgehen zwischen den Jahren. Abends mit seinen Kumpels einen Männerfilm gucken, Action. Und sie sagt, Ja, mach dir nur einen schönen Abend mit deinen Kumpels und denk nicht an mich, während ich hier ganz alleine zu Hause sitze. Also da wird so die Zwickmühle so richtig offensichtlich und sichtbar. Denn er ist nun wirklich total verwirrt und weiß gar nicht, was sie jetzt meint. Sagt sie jetzt, geh, alles gut, hab Spaß? Oder sagt sie, wie kannst du mich nur bitte hier alleine sitzen lassen? Bleib bitte hier. Konfusion ist das Ergebnis und klar, die tut irgendwie so keiner Beziehung gut. Ne? Wer kennt sie nicht, solche Sätze, und hat sie selber nicht schon gesagt? Tu, was du willst. Aber enttäusche mich nicht. Du kannst ausgehen, solange du willst, aber komm nicht zu spät nach Hause, bitte. Es ist deine Entscheidung, ich will aber nur Folgendes zu bedenken geben. Oder was ich als Pastor schon häufig gehört habe von Gemeindegliedern, jetzt insgesamt betrachtet, das ist jetzt keine Kritik, Carsten, aber, klar, den Pastor kritisiert man nicht. Wir sagen das so aus Gedankenlosigkeit, ja. Aber Kommunikationsprofis durchschauen das und sie haben auch einen Begriff dafür. Das nennt man Double-Bind-Kommunikation, also Doppelbindung. Mit anderen Worten, es geht um ein Reden, das sozusagen in ein Dilemma hineinführt. Mit dem Begriff bezeichnet man eine Situation, in der jemand in einer Kommunikationssituation zwei widersprüchliche Botschaften erhält und dadurch quasi in eine Zwickmühle gerät. Und damit sind wir beim Thema, direkt. Denn es geht um einen harten Vorwurf der Korinther gegen den Apostel. Denn die sagen ganz klipp und klar, Paulus, du kommunizierst nicht klar. Du verwirrst uns, du bist mehrdeutig, du sendest Doppelbotschaften aus. Und darum finden wir, du bist nicht verlässlich. Wir können dir eigentlich gar nicht mehr vertrauen. Und das Fatale ist, dass die Korinther sich gesagt haben, wenn wir dir schon nicht vertrauen können, ja, wenn du nicht verlässlich bist, warum sollten wir der Botschaft vertrauen, die du uns bringst? Merkt ihr, wie ernst das ist, diese Krise zwischen dem Apostel und der Gemeinde? Der Auslöser war eigentlich kein großes Ding. Der Apostel Paulus hatte ursprüngliche Reisepläne geändert und hat seine Zusage, die Gemeinde in Korinth zu besuchen, nicht wahrgemacht. Er hatte sich letztlich anders überlegt. Er hatte auch gute Gründe dafür, jetzt nicht zu reisen. Aber die Korinther, das war ja sowieso immer schon eine schwierige Beziehung, Paulus und Korinth. Die Korinther, die haben ihm das krumm genommen. Und sie stellen seine Wahrhaftigkeit in Frage. Du hältst nicht Wort. Dein Ja ist kein Ja. Und dein Nein ist kein Nein. Dein Wort wiegt letztlich nichts. Und was macht Paulus? Er kämpft. Er kämpft zunächst einmal. Und er greift sozusagen ins oberste Register, macht auf und zieht sozusagen die größte Beteuerungsformel heraus und sagt ganz klipp und klar, bei Gott, so wahr Gott lebt, Gott ist sozusagen mein Zeuge, dass mein Ja auch ein Ja ist und mein Nein ein Nein. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mir das gut überlegen, ob ich das für mich so in Anspruch nehmen könnte. Ob ich das immer so durchhalten und durchziehen könnte. Aber Paulus, er hat zumindest mal diesen hohen Maßstab an sich selbst. Er sagt, weil Gott zuverlässig ist, ist er es auch. Kann man sagen, typisch Paulus, ja. Keine Ahnung, wie er wirklich auch so gelebt hat. Wir wissen das von den Briefen, die wir kennen. Aber ganz generell, man kann davor ganz im Ernst nur den Hut ziehen, oder? Paulus macht es sich alles anders als leicht. Er hat diesen wirklich sehr hohen Maßstab. Er hat eine Botschaft zu bringen und die ist eindeutig und klar ohne Widersprüche und deswegen will er auch in seinem Reden und Handeln eindeutig sein. Ich weiß nicht, wer von uns da mitgehen kann. Vielleicht geht es dir auch eher so, wenn du nach einem langen Tag zu Hause bist. Du hast viele verschiedene Leute getroffen, von morgens bis abends. Deine Familie, Partner, Kinder, Nachbarn vielleicht, Arbeitskollegen, Vorgesetzter, Kunden, Verkehrsteilnehmer, Freunde, Bekannte, Gemeindeglieder. Und jetzt stell dir mal vor, die würden dich am Ende des Tages alle beurteilen, wie sie dich erlebt haben. Wie du reagiert hast, welche Laune du hast, wie dein Ton war, deine Ansprache, dein Gesichtsausdruck, deine Mimik, deine Gestik. Zu welchem Ergebnis würden sie wohl kommen? Ich habe schon manches Mal auch von Kollegen von mir gehört, wenn sie dann zu Hause waren, da war Remi-Demi, alles drunter und drüber, ziemlich unheilig, und dann kommt ein Anruf und dann geht der Kippschalter um. Ja, wie ausgewechselt. Zwischen all diesen Aussagen von diesen Leuten, die man getroffen hat an so einem langen Tag, da können wahrscheinlich extreme Widersprüche herrschen. Und ganz im Ernst, wer von uns ist ohne Widersprüche? Wir sind nicht nur lieb, wir sind nicht nur gut gelaunt, wir sind nicht nur eines, wir können wahrscheinlich alles sein. Während die eine Seite uns als offen und herzlich beschreibt, kann die andere uns als verschlossen und schüchtern wahrnehmen. Alle haben in irgendeiner Weise recht. Es ist ein Mix aus dem, was wir der jeweiligen Person zeigen und dem, was sie daraus machen. Das ist menschlich und trotzdem, wir haben ein Problem damit. Ja? Widersprüche sind negativ belastet, sie verunsichern uns. Wir sagen dann, du widersprichst dir. Das ist ein Vorwurf, der sofort Unbehagen in uns auslöst. Und Widersprüche beirren uns auf den ersten Blick und nehmen uns das warme Gefühl von Klarheit. Und ich finde das hier interessant, dass Paulus dann nicht nur sich verbeißt in seiner Rechtfertigung, in seinem Kampf, sondern dass er letztlich dann das eine den Korinthern sagt. Was gilt, egal wie glaubwürdig und wie klar und wie eindeutig jemand ist, ob das ein Paulus ist, ob das ich bin, oder ob das du bist. Und dass da auch etwas von dieser adventlichen Freude deutlich wird, dass dann Paulus hergehen kann und sagen kann, weil es so ist, dieses Leben, diese Welt, unser Reden, unser Handeln, ist es umso wichtiger, das eine zu wissen. In Jesus Christus wissen wir, woran wir bei Gott letztlich sind. Die richtige Reaktion auf angeknackstes Vertrauen sich neu ist, sich neu am vertrauenswürdigen Gott zu orientieren. Wir haben bei euch Gottes Sohn Jesus Christus verkündet. Da macht Paulus jetzt weiter. Und von diesem gilt, er war nicht Ja und Nein zugleich. Jesus, er ist dieses Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja. Und zwar zu allem, zu wirklich allem, was er je versprochen hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es gibt unheimlich viele Bücher und Material und Schriften und Abhandlungen nach dem Motto, entdecke Gottes Verheißungen für dich in deinem Leben. Und ganz im Ernst, wer fleißig so die Bibel liest, da sind einige Verheißungen drin, Versprechungen von Gott an Menschen zu bestimmten Zeiten. Die Frage ist, gilt das auch für mich? Jede einzelne Verheißung, jedes Versprechen? Womit kann ich eigentlich wirklich rechnen? Mal ganz im Ernst gefragt. Und Paulus, er sagt nicht, schaut euch jede einzelne Verheißung an und nehmt sie einfach in Anspruch. Ja. Sondern er sagt letztlich, in dieser einen Person Jesus Christus, wer sich unsicher ist im Glauben, wer nicht weiß, ob Gott nicht vielleicht doch Ja und Nein ist, wer zweifelt, der soll auf Jesus Christus schauen, denn nur in dieser Person, in diesem Sohn Gottes, sagt Gott Ja. Felsenfest und eindeutig und immer Ja. Gott redet Klartext, und wenn du dir darüber im Zweifel bist, dann kann ich nur sagen, Gott redet Klartext und zwar in Jesus Christus. Wenn es noch irgendeiner Vergewisserung darüber bedurft hätte, in Jesus ist sie endgültig und abschließend geschehen. Erst von Jesus her betrachtet, macht alles wirklich Sinn. Auch in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Gott hält letztlich Wort. Und natürlich kann es sein, dass du dich fragst, in einzelnen Etappen deines Lebens, ob dein Leben unter dem guten Stern von Gottes Versprechen und Verheißungen steht. Die Frage kann aufkommen. War mein Leben immer einfach gewesen? Nein. War alles leicht gegangen? Gewiss nicht. Hat Gott mir manche Geduldsprobe zugemutet? Allerdings. Hat er mich durch tiefe Täler gehen lassen? Hat er. Habe ich ihn immer verstanden? Nee, das könnte ich jetzt nicht so sagen. Habe ich selbst zwischendurch alles leichtfertig aufs Spiel gesetzt? Oh ja. Hätte Jesus Grund genug gehabt, uns den Bettel vor die Füße zu werfen? Hätte er. Hat er es getan? Nein, hat er nicht getan. Hat er trotz allem also Wort gehalten, trotz der Schwierigkeiten, trotz unserer Unzulänglichkeiten? Ja, das hat er. Ich kann uns nur eins sagen an diesem vierten Advent: Gott ist nicht launisch. Gott ist nicht unbeständig wie die anderen Götter in der Göttervielfalt damals, die griechischen Götter, die ausgeteilt haben, Glück und Erfolg einfach so, wie es ihnen in den Kram gepasst hat, nach Lust, nach Laune, nach Tagesform. Und auch nicht so wie die Götter heute, Konjunktur und Markt. Wir merken jetzt in diesen Tagen, Wochen und Monaten, wie uns auch andere Götter auf den Leim gehen wollen. Ist es nicht so? Wie wir vielleicht im Herzen ganz klar Jesus an die erste Stelle setzen, Gott lieben, und wie wir trotzdem es auch merken, dass man so schnell sein Herz auch verschenken und verlieren kann an anderen Göttern, die so wankelmütig sind. Da gehen die Aktien runter und rauf. Da ist mal Boom, noch nicht lange her, und dann kommt die Krise. Gott, der Vater Jesu Christi, der ist nicht launisch. Er bleibt ganz und gar beständig auf seiner Linie. Die große Bestätigung dafür ist Jesus. Der eindeutige Beleg, dass Gott immer noch auf seinem Weg ist. Und manchmal, da braucht man vielleicht so ein Wegzeichen, wenn man unterwegs ist, auf Wanderung, wenn Nebel ist. Wenn man nicht mehr weiß, ob man an der richtigen Stelle ist, dann ist so wichtig, dass man an einer charakteristischen Kreuzung ist. Eine Wegmarke wiedererkennt. Das ist Jesus Christus. Nur diese Person, nur dieser Sohn Gottes kann uns Gewissheit geben, auf dem richtigen Weg zu sein. Und die Frage ist, wie man auf dieses Ja antwortet. Wie antworten wir auf dieses Ja? Wir lesen es hier. Man kann damit auch nur wiederum mit einem Wörtchen antworten oder auch nicht. Paulus, er macht es selbst und sagt, auf ihn berufen wir uns. Wenn wir zu Gottes Ehre Amen sagen, Amen, so sei es, so ist es. In der Kirchenliturgie fest eingeplant, da sagt man immer wieder Amen, bei uns kommt es nicht so häufig vor. Manchmal ist es so, wenn Stille ist und einer sagt vorne Amen, dann plappern so Kinder Amen. Die machen es richtig, die machen es uns vor. Die sagen uns, die erzählen uns, wie man darauf nur reagieren kann, auf dieses Ja. Amen. Stimmt, so ist es. Vielleicht ein Amen, das manchmal im Hals stecken bleibt. Vielleicht ist dieses Amen auch noch nie so richtig über die Lippen gekommen. Noch nie wirklich gesprochen aus ganzem Herzen. Heute ist die Einladung dazu, auf dieses Ja von Gott, dieses eindeutige Ja, mit einem Amen zu antworten. Und vielleicht dauert es noch eine Weile, bis du das kannst oder wieder kannst. Aber dann nimm dir, und damit möchte ich schon schließen, aber dann nimm dir als Vorbild eine interessante Person, vor, halte sie dir vor Augen. Und das ist ein hochbetagter Mann im Neuen Testament. Das ist der Simeon, der steinalt war, keine Ahnung wie alt, als Jesus geboren wurde. Er hat ein Leben lang auf diese Verheißung, auf dieses Versprechen Gottes gewartet. Ein Leben lang. Der Simeon, und er nannte Jesus den Trost Israels. Ein Leben lang gewartet und gehofft. Ist das so? Vielleicht hätte er das überlebt und das wäre nach ihm irgendwann passiert. Gott hat es ihm geschenkt auf den letzten Metern, auf den letzten Drücker. Kurz vor knapp 11:55 durfte er das Jesuskind in den Armen halten. Gott hält Wort, so wahr ich dieses Kind auf meinen Armen trage. Damit konnte er sterben. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Was für eine Freude, Gott hält Wort. So konnte er in Frieden gehen. Er sagt ja. Ich glaube, erst wenn unsere Augen auf Jesus gerichtet sind, dann sehen wir auch uns richtig. Dann können wir es aushalten, dass dieses Ja vor allen Dingen dann gilt, wenn es mitten hineinfällt in unsere Zwickmühlen, in unser Dilemma, in unsere Widersprüche, in das Ja-Nein vielleicht unseres Lebens. Vielleicht ist es dann auch umso schöner und umso größer ist die Freude dann. Gerade weil es dann gilt, trotz unserer Widersprüche, dieses große Ja Gottes uns vor Augen zu halten. Denn Gott, er hat sich einmal festgelegt, er ist Ja, und zwar für immer. Sollte ich darauf nicht mein Amen geben? Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du dich aufgemacht hast in diese Welt, dass du gesagt hast, ich komme in diese Welt, ich bin nahe. Und dass du es tust mit deiner Klarheit, mit deiner wundervollen Eindeutigkeit, mitten hinein in unsere Widersprüche, in unsere Zwickmühlen, auch in unsere Zerrissenheit. Du allein schaust uns in Wahrheit an und weißt, wer wir sind. Wer wir im Herzen sind, was wir anderen zeigen. Du siehst, wie unterschiedlich wir sein können. Und zu all dem, so wie wir sind, sagst du dein Ja. Du hast dich festgelegt und dafür staunen wir nur und dafür beten wir dich an und danken dir. Wir wollen dich bitten für diese Stadt, in der wir leben. Lass du doch dein großes Ja aufleuchten. Lass du doch den Menschen deutlich werden, dass du ein Gott bist, der verlässlich ist, vertrauenswürdig ist, auf den man sich verlassen kann, der frei von Widersprüchen ist. Wir bitten dich für uns als Gemeinde, gerade auch in den Tagen, die vor uns liegen, an Heiligabend, alles, was zu tun ist, an Vorbereitung, an Durchführung und Nachbereitung. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir das schon zum 5. Mal jetzt feiern können, durchführen können. Und wir wollen dich bitten, erbarm du dich über uns, hilf uns, sei uns treu, dass es gut geht, dass du uns Gelingen schenkst, dass es auch gut von der Hand gibt, dass es keinen auch von uns überfordert. Herr, beschenke uns doch wieder ganz neu an diesem heiligen Abend. Durch deine Gegenwart bitten dich auch jetzt schon für die vielen Menschen, die kommen werden. Schenk du offene Herzen. Und wir wollen dich bitten für uns persönlich, privat, auch für unsere Familien, für all die Orte, wo wir unterwegs sind, mit Menschen umgehen. Gib du, dass wir das leben können, was du selber uns vorgelebt hast. Und in der Stille wollen wir weiter beten, miteinander und füreinander. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst uns gehen in die Weihnachtswoche unter Gottes guten Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.